Das hat keiner, dass er sie nicht hinterfragt. Und gerade die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sind sich selbst die größten Zweifler, ja. Aber wir haben halt auch diese Gabe, dass wir dann wieder lachen und weitergehen. Und wenn man lacht, dann, wenn man außen lacht, dann lacht man irgendwann auch innen, ja.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Heute ist jemand zu Gast, die viele Hüte trägt und keinen davon nur zum Anschauen. Juristin, Designerin, TV-Gesicht, Unternehmerin, Köchin. Wir kennen uns nur aus Linz-Frankviertel-Zeiten. Und genau deshalb ist es umso spannender zu sehen, was aus damals geworden ist. Mit Silvia Schneider spreche ich über den schmalen Grat zwischen Social Media Chance und Falle, über Disziplin statt Drama und über echte Selbstwirksamkeit statt Vollkasko-Mindset. Wir reden darüber, warum sie Vielfalt lebt, anstatt sich klein zu fokussieren. Wie man Grenzen zieht, ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Und warum ihr Business-Mindset nach Chili-Salz schmeckt. Möchtest du endlich deinen eigenen Business-Podcast starten, ohne dich in Technik und Theorie zu verlieren? In meiner 5-Tage-Challenge lernst du für nur 57 Euro Schritt für Schritt, wie du von der ersten Idee bis zur veröffentlichten Episode kommst. Inklusive Workbook, Videoanleitungen und Praxistipps. Hol dir jetzt direkt Zugriff. Den Link findest du unten. Silvia, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
Freue mich sehr.
Ein bewährtes Spielchen, das ich mal angefangen habe. 3 kurze Sätze, die du mir bitte vervollständigst. Ehrlich gesagt freut mich das.
Wir uns wiedersehen, lieber Daniel, nach so vielen Jahren.
Ja, ich kann es jetzt gar nicht sagen. 25, 30 Jahre werden schon sein, so irgendwie, so rund um den Daumen.
Mindestens.
Mhm.
Naja, mindestens. Und in Wahrheit mehr 30 Jahre. Ich bin weggezogen von dort, wo wir uns kennen, aus dem famous Frankviertel in Linzi. Da war ich 14.
Ja.
Das heißt, also, sind wir gut unterwegs. Ja?
Na gut, lass mal das Thema. Ehrlich gesagt, ärgert mich das.
Dass es noch immer Trennstäbe an Supermarktkassen gibt.
Ehrlich gesagt, müsste dringend einmal gesagt werden.
Oh, dass Social Media wahrscheinlich die gefährlichste Plattform ist, die wir Menschen uns selber geschaffen haben.
Bleiben wir da gleich dabei. Das gibt mir eigentlich einen wunderbaren Einstieg. Jetzt bist ja du sehr, sehr präsent und nutzt Social Media natürlich auch.
Mhm.
Gleichzeitig warnst du davor.
Mhm.
Wie geht's da persönlich in diesem Zwiespalt? Ich kenne den ja auch, ich verdiene ja auch mein Geld mit Social Media Marketing und sieg's ja nicht so unähnlich.
Ja. Also ich finde, Social Media ist grandios natürlich für Geschäfte und Geschäftsmodelle und neue Wege, Geschäfte zu machen oder Produkte zu verkaufen. Und da finde ich das wirklich großartig, was man da an Möglichkeiten hat, aber auch an Inspirationen und so. Aber ich finde halt auch, es ist jetzt mittlerweile so, dass jeder seine Meinung ungefragt, ungefiltert kundtun kann auf alle möglichen Arten und Weisen. Und das ist nicht immer gut, weil nicht immer finden dort die intelligentesten Aussagen statt, muss ich ehrlich sagen. Und selbst wenn die Aussagen sehr intelligent sind, dann ergibt sich daraus so viel Kontroverse, dass eigentlich nicht mehr diskutiert wird, ja. Und das finde ich ist ein bisschen eine Gefahr, weil jeder jetzt sich irgendwie so seine eigene Wahrheit zusammenbastelt und seine eigene Welt. Und weil du sehr schnell auch, wenn du irgendwie problembehaftet bist, auf Social Media trotzdem eine Gruppe findest, die gleichen Probleme hat und die quasi in deinem Denken auch noch unterstützt und fördert und pusht. Und da entsteht auch sehr viel Hass und Aggression und in traurigen Fällen auch sehr, sehr schlimme Dinge, ja.
Kommen wir mal so ein bisschen zu dir und zu dem, was du so alles tust. Ich habe das jetzt vorher im Vorgespräch eh gesagt, dass du mich fast ein bisschen überforderst mit dieser Bandbreite an Dingen, die du tust. Ich hoffe, ich vergesse jetzt keine wichtigen Dinge. Ich habe mir ein bisschen was zusammengeschrieben.
Ja.
Juristin, Designerin, TV-Gesicht, Unternehmerin, Köchin und wenn ich mir dann die berechtigte Frage stelle, wie schafft ihr das alles? Sigi, du machst eine Masterclass zum Thema, wie du das alles schaffst. Was von dem allen, was du tust, fühlt sich am meisten nach dir an?
Naja, es ist wirklich das alles zusammen. Ich bin einfach ein Mensch, der gern viele unterschiedliche Hüte aufhat und ich habe die Freude am Unterschied und an der Planung und an der Organisation. Und ich weiß, dass ich da in einer wirklichen Ausnahmeposition bin, dass ich tatsächlich das tun darf, was mir großen Spaß macht und da auch auf so vielen Standbeinen sein kann. Aber ob das jetzt Design ist oder die TV-Produktionen oder die Moderation oder eben das Kochen im Fernsehen oder für Leute, was auch immer, mir macht alles Spaß. Und ich glaube, weil eben so Interviewer, die wollen mich dann immer auf eins festlegen, ja, was ist das, was dir am meisten Freude macht? Und das kann ich einfach nicht tun. Und irgendwann ist mir dann eingefallen, dass mir ist die Freude das, dass ich mit Menschen was tun kann und dass ich für Menschen was tun kann. Und das gibt mir das größte Glück auch an Arbeitstagen, wo es vielleicht einmal nicht so top ist von der Stimmung her, nach dem Aufstehen. In dem Moment, wo ich zu den Menschen komme oder mit den Menschen arbeite und merke, was die für einen Enthusiasmus haben, weil wir da sind mit unserem Fernsehteam oder weil ich da sein darf und weil wir was gemeinsam schaffen, ich sage jetzt mal im Designbereich, das gibt mir dann wieder Kraft, ja, und das gibt mir dann eine Bestätigung und da laufe ich dann gern weiter, egal in welche Richtung.
Das widerspricht ja voll dem, was zumindest ich so die ganze Zeit her aus dieser Business-Bubble. Such dir das eine, das dich glücklich macht, fokussier dich drauf, sei spitz, sei klar, du bist ja das exakte Gegenteil davon und trotzdem höchst erfolgreich. Wie geht's damit, solche Tipps und Aussagen?
Ja, also es ist um beidem ist eine Wahrheit, ja. Und ich habe einmal einen Freund gehabt und der hat genau das Gleiche gesagt. Da war ich nur sehr jung und der hat gesagt, du kannst nicht alles machen, du musst dich auf eins konzentrieren und das musst du 1000% machen und dann nur das. Und das hat mich dann aber total unglücklich gemacht. Bin ich einfach draufgekommen, dass ich kann das nicht von meiner Persönlichkeitsstruktur her, dass ich nur eine Sache mache. Ja. Ich bin in so vielen Häusern zu Hause und finde in allen irgendwie eine Freude und deswegen ist mir das ein Liebes. Und natürlich so Marketingmenschen, die haben immer ein großes Problem mit mir, ja, weil die sagen, wie soll ich die jetzt verkaufen? Bist du jetzt die elegante, glamouröse Design-Diva oder bist du die bodenständige Bergkraxlerin, die am Lagerfeuer sitzt, ja? Und ich bin tatsächlich in beiden Welten zu Hause und auch in beiden Welten sehr glücklich und irgendwie mag ich mich da auch nicht mehr beschränken, weil ich denke mir, es gibt halt Personen, die sehr vielfältig sind und davon gibt es nicht zu wenige und warum soll ich nur mehr in Ballkleidern herumlaufen, wenn ich am Sportoutfit oder im Boxring einfach genauso viel Spaß habe.
Hat es da so einen Moment gegeben, wo es da irgendwie dir das klar geworden ist, so der Erleuchtungsmoment, okay, das Einschränken bringt mich nicht. Du hast vorher gerade gesagt, du warst unglücklich und aus dem Unglück verändern wir ja ganz oft Sachen.
Nein, es war dann einfach eine logische Konsequenz. Ich glaube, ich war einfach immer schon so. Ja. Ich habe in der Schulzeit als Kind habe ich schon sehr viele Sachen gleichzeitig gemacht und habe halt sehr bald gelernt, wie das ist, wenn du Dinge organisieren musst, wenn du deinen Alltag organisieren musst, dass der funktioniert, ja. Und das ist einfach so blieben, ja. Und also ich habe schon einen vollen Stundenplan und es ist schon sehr komplex, wie ich denken muss, wann muss was fertig sein, wann müssen wir mit was in Produktion gehen, wann ist was vorzubereiten. Aber irgendwie funktioniert das, irgendwie kann ich mich immer wieder darauf einstellen und es läuft. Und man sucht sich dann natürlich auch wieder seine Auszeiten und seine Freiräume und ich kann auch sehr, sehr gut, sehr faul sein, ja. Aber ich habe halt eine große Freude am Tun.
War das immer schon so, dass das Faulsein gekonnt hast? Also wenn ich zurückdenke am Beginn meiner Selbstständigkeit, habe ich mir das Faulsein nicht erlauben können, weil ich einfach ein schlechtes Gewissen gekriegt habe, warum auch immer, völlig irrational in Wirklichkeit.
Also ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich bin auch immer von der Schule nach Hause gekommen und habe sofort die Aufgaben gemacht, also die Hausaufgaben, weil ich gewusst habe, wenn ich das sofort erledige, dann kann ich nachher das machen, was ich möchte, ja. Und ich glaube, das übertragt sich einfach auch so ins Geschäftsleben, ja. Das heißt, es gibt Dinge, die machst du halt nicht gern. Du machst nicht gerne eine Steuererklärung und du machst nicht gerne irgendwelche buchhalterischen Sachen oder unangenehme Gespräche. Aber sobald du die aus dem Weg geräumt hast und zwar so schnell wie möglich, bist du wieder frei für anderes. Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass manche Menschen halt extrem im Prokrastinieren gefangen sind und durch das dann quasi beschränken und nicht weiterlaufen, weil sie sich immer denken, okay, aber ich muss noch das eine erledigen, aber ich will das eine nicht erledigen, ich schaue lieber nur eine Staffel, was weiß ich, Borgen oder keine Ahnung. Und so stehen sie sich selber im Weg, ja. Also ich denke einfach, dass dieses schnelle Erledigen von unangenehmen Tätigkeiten bringt dich dazu, dass du dann wieder fliegen kannst. Und das ist irgendwie so mein Tipp nach draußen.
Okay, das braucht Disziplin. Das braucht schon dran sein, weil dieses Eat the Frog, ich schreibe meine To-Do-Listen auch so, nur der Frog wird halt nicht immer gleich als allererstes in der Früh angegangen. Also das ist einfach ein Disziplinthema, oder?
Es ist einfach so, dass ich würde es aus dem Weg haben, damit ich wieder die anderen Sachen machen kann, die mir Spaß machen. Und wenn das immer wie so eine drohende Wolke über mir hängt, dann ist das kein gutes Gefühl. Und deswegen weg damit und weiter.
Jetzt lernen wir ja in unserem Leben ständig und dauernd. Und jetzt haben wir gerade gesagt, dass wir uns doch etliche Jahre nicht gesehen haben. Das heißt, da ist viel Zeit zum Lernen gewesen. Was waren denn so prägende Momente, die zu der machen, die du heute bist, als Unternehmerin jetzt hauptsächlich?
Also ich kann das gar nicht so in Worte fassen, weil einfach das eine hat das andere ergeben und dann ist es halt Schritt für Schritt weitergegangen. Aber ich glaube, so eine Sache, die halt wichtig war ich, wie ich quasi in diese Modebranche eingestiegen bin, das war mit circa 35. Da habe ich einfach gemerkt, dass die Dinge, die ich jetzt für ein anderes Label mache, die das vielleicht nicht so schätzen, meinen Input, den ich gebe, obwohl sie eigentlich dafür gezahlt haben. Das kann ich ja auch in mein eigenes Label stecken oder in meine eigene Arbeit. Und war dann sehr blauäugig, muss man sagen. Ich habe mir einfach gedacht, okay, jetzt machst du das einfach selber, ist ja wurscht. Und hätte ich gewusst, was das eigentlich heißt und wie viel Arbeit und wie viel finanzielle Belastungen und wie viel Hürden du nehmen musst, dann hätte ich das vielleicht nie gemacht. Aber ich war da einfach zu dumm dafür, ja. Und das war irgendwie gut, dass ich mehr Mut als Verstand gehabt habe und dann in dieses Thema reingerollt bin und dann Gott sei Dank irgendwie auch nicht Fuß gefasst habe, aber irgendwie keinen schlechten Eindruck hinterlassen habe. Und dann ist das eine ins nächste gegangen und das war sehr, sehr gut.
Das ist so ein Motiv, das mir jetzt im Podcast immer wieder vorkommt. Also ich habe die Leslie Jäger zu Gast gehabt, ich habe jetzt den Betrag jetzt nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es waren 10.000 Euro, die es von einem Tag auf den anderen gesagt hat, sie macht eine Kampagne nicht, die sie vorgehabt hätte, die schon fix fertig war und einfach dann gesagt hat, ist nicht. Und daraus aber gesagt hat, die Geschichte ist jetzt so viel wert, dass es ihr wurscht ist, dass die 10.000 Euro weg sind. Hat das bei dir ähnliche Dinge ausgelöst? Weil das hätte ich so ein bisschen rausgekehrt. Das hat dann das eine ins andere gegriffen und eigentlich war es dann der vermeintliche Rückschlag gar nicht so schlecht.
Ja, also meine beste und meine schlechteste Eigenschaft ist, dass ich immer zuerst tue, bevor ich nachdenke. Ja? Das meine ich jetzt überspitzt, ja. Aber ich habe zum Beispiel keine Angst vor einem finanziellen Investment, wo zum Beispiel mein Bruder, der mittlerweile auch im Unternehmen ist, den du vielleicht schon kennst von früher, der ist sehr der Rechner, der Prognosenersteller, der Kalkulierer, der Planer, das geht sich aus, das geht sich nicht aus. Ich bin eher so die sagt, hey, goldene Vorhänge her damit, ist ja wurscht, die braucht man. das meine ich jetzt übertrieben. Also ich bin eher eine, die gerne in eine Idee investiert, weil sie daran glaubt. Und wenn es ein Fehler war, okay, dann habe ich zumindest diesen hohen Return of Investment an einem Learning, ja.
Mhm.
Das ist das Gute, weil das ist auch unbezahlbar, was wir aus solchen Sachen lernen. Ich habe das große Glück, dass viele Dinge einfach gut aufgegangen sind und funktioniert haben. Aber ich habe auch schon gesehen, dass das auch anders laufen kann und man wird dann halt vorsichtiger mit der Zeit oder man wird smarter mit den Entscheidungen. Aber manchmal muss man einfach angstfreier in eine Passion reinstarten.
Mhm.
Auch das in Kauf nehmen, dass sich das jetzt vielleicht einmal die ersten paar Jahre nicht so gut ausgeht. Aber dann auch wissen, okay, man hat einen Polster, auf den man zurückgreifen kann.
Also doch Sicherheit im Hintergrund, klarerweise.
Also man muss das schon ausbalancieren. Aber ich weiß, dass am Anfang, wie ich in die Mode investiert habe, das war, da haben alle geschrien, haben alle gesagt, du das nie, das siehst doch, dass sie das nicht ausgeht und das macht keinen Sinn und das ist nur ein Verlustgeschäft. Aber genau das war es nicht. Ja, das war ein Investment in eine Marke, die mich einzigartig gemacht hat in Österreich. Und durch das sind dann auf andere Ebenen neue Aufträge gekommen, die sie genau auf das draufgesetzt haben, was mich außergewöhnlich gemacht hat.
Haben Sie da auch Glaubenssätze verändert bei dir über die Jahre? Weil wenn ich zurückdenke an meine ersten Jahre, war ich ja fast devot gegenüber den Kunden und um Gottes Willen und ja glücklich machen, weil die kommen sonst nie mehr wieder. Wo ich heute merke, das eine oder andere selbstbewusste Nein führt eher dazu, dass die Leute sagen, den nehme ich ernst, weil der steht mir ehrlich gegenüber.
Ah, schwieriges Thema. Also ich habe gelernt, dass ich mir ein bisschen auch nicht zu allem Ja sagen darf, weil sonst verbrennst deine Marke und deine Glaubwürdigkeit. Also ich bin schon eine große Strategin, ja, und vielleicht zu große Strategin, weil wenn Menschen auf mich zukommen mit einer Idee oder am Vorschlag der Zusammenarbeit, dann habe ich sofort 1000 Ansätze, die funktionieren könnten und die ich sehe und die ich denen auch mitteile und da voller Passion bin. Und es braucht dann oftmals ein Regulativ, das zu mir sagt, hey, das machen wir jetzt nicht, weil das spießt sich mit einer anderen Geschichte oder das passt jetzt nicht in die Planung. Man muss da schon auch sehr genau wissen, wo man steht. Und ich glaube, das Große ist eher das, dass man die Eier haben muss, zu kleineren Geschäften Nein zu sagen, um dann für die größeren frei zu sein. Andererseits ist oftmals auch sehr schön und sehr bodenständig, wenn du mit kleineren Unternehmungen kooperierst, einfach weil du an das Produkt glaubst. Und das dann wieder eine Glaubwürdigkeit stärkt. Also das muss man schon sehr genau für sich abwägen. Aber es ist natürlich so, dass am Anfang von der Karriere nimmst du halt einfach alles an, was kommt. Und da ist das auch gut. Da muss man auch die Erfahrungen sammeln. Und dann nachher, wenn man so ein bisschen ein Standing hat oder ein bisschen Erfahrung hat, dann weiß man eh, in welche Richtung man gehen kann und in welche nicht.
Jetzt ist er bei dir einerseits die Strategin, du bist Unternehmerin, das merkt man ja auch, man braucht nur 2 Minuten googeln zu dir, dann ist jede Menge da, was man findet. Und du bist auf der einen Seite, du hast das selber gesagt, bist jetzt die bodenständige Bergkraxlerin oder ist es das Abendkleid? Und du bist so in einer Welt zwischen Hochglanz und auf der anderen Seite merkt man halt dann Oberösterreicher schon manchmal ganz, ganz ordentlich. Wo ziehst denn du deine Grenzen oder deine Definition für Authentizität? Weil das bist alles du.
Naja, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht in Hamburg nach der Schule.
Mhm.
Und so im Schauspiel ist ja die höchste Kunst des Schauspiels ist die Wahrhaftigkeit, ja. Wenn du auf der Bühne Schiller oder Goethe zitieren kannst und das Publikum aber das Gefühl hat, dass das nicht eine Sprache ist, die ganz weit von ihnen weg ist, sondern wenn du das so bringen kannst, als wäre es jetzt aus deinem Herzen heraus in deiner Sprache und deine Ehrlichkeit. Und ich finde halt, dass die Moderation oder das vor einer Kamera sein sehr, sehr ähnlich dem sein soll. Also bei mir gibt es keinen Unterschied mehr zwischen die Kamera läuft und die Kamera läuft nicht. Also vielleicht textlich manchmal, weil du irgendwo hin musst in der Moderation, aber von der Bewegung her oder von dem, wie das Publikum sehe, möchte ich, dass da kein Unterschied mehr ist. Und ich glaube, deswegen funktioniert auch die Kochsendung so gut, weil die Menschen das Gefühl haben, sie schalten den Fernseher ein, aber sie sind eigentlich bei mir daheim und ich koche jetzt mit einem Freund und nebenbei rede ich ein bisschen mit dem Publikum. Und es ist alles sehr, sehr natürlich. Wir haben mit der Kochsendung jetzt schon fast, ich glaube, 700 Folgen produziert und das ist nur Silvia Koch, da rede ich noch gar nicht von den ganzen anderen Sendungen. Und da hast du dann auch nicht die Möglichkeit, dass du die verstellst vor der Kamera, weil da bist du ja schizophren, ja. Das ist einfach zu viel. Also, und es gibt da keinen Grund mehr für mich zu verstellen. Also, für mich ist der Dialekt und die Sprache ist mittlerweile auch ein Handwerk, was ich gern einsetze, weil man mit einem Dialekt viel bessere Pointen setzen kann manchmal. Mhm. Und dann muss man halt abwägen, na, was mache ich jetzt? Mache ich eine politische Diskussionsrunde, die ich moderiere oder moderiere eine Kochsendung oder rede ich über Kunst und Theater oder gehe Pilze suchen im Fernsehen? Ja, also das ist halt, natürlich adaptiert man die Sprache ein bisschen, aber grundsätzlich ist es Silvia. Vor der Kamera, hinter der Kamera ist immer sehr gleich, ja.
Wenn du jetzt zurückgehst und nur mal irgendwie von vorn starten würdest, was würdest du denn anders machen?
Gar nichts. Ich würd vielleicht weniger lange auf Menschen in meinem Leben hören, die versucht haben, mich klarzuhalten oder mich irgendwo anzubinden, wo ich nicht hinkehre. Da würde ich schneller versuchen, aus dem rauszukommen. Aber auch das gehört einfach zu einem Learning dazu. Na, man ist jung und dann zu einer Frau und dann wird man zu einer Frau in einer Beziehung und dann, weiß ich nicht, wird man zu einer Unternehmerin. Und das ist halt alles ein Weg, den man gehen muss. Deswegen ist ja auch jeder Fehler sehr, sehr gut. Also ich würd alles so lassen, weil eben am Ende vom Tag ist alles ganz gut ausgegangen, mehr oder weniger, ja.
Ist ja schön, wenn man genauso zurückschauen kann und sagt, alles ist gelaufen. Wenn du so ein Jahr Auszeit kriegen würdest, also keine mediale Präsenz, keine Projekte, was würdest du denn tun mit so viel Freizeit?
Du, Reisen, Zeit mit der Familie, viel Sport, viel Wandern, Körnern auf Griechenland, keine Ahnung, also irgendwie sowas. Aber Tauchen. Schreiben, ich bin eigentlich keine, also ich teile mir meine Auszeiten schon so ein, dass ich auch genügend davon habe und dann entspanne ich mich, aber ich brauche dann, also wenn dein Beruf auch dein Hobby ist und deine Leidenschaft, dann ist das ja keine Arbeit, ne? Und dann brauchst du ja keine Auszeit davon. Also es ist eher das, dass ich manchmal irritiert bin, wenn der Drehtag dann vorbei ist und ich heimkomme und mir denke, boah, hey, was mache ich denn jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Aber dann findest du eh gleich wieder irgendwas, was zum Tun ist oder was du gern machst oder dann gehst halt Sport machen oder Boxen oder Laufen oder Surfen oder keine Ahnung, irgendwas. Also wenn einem das Spaß macht, was man tut, dann ist das ja keine Anstrengung.
Wie hältst du die Balance? Weil schön, wenn du sagst, das ist alles Hobby in Wirklichkeit und damit unternehme ich halt so irgendwie mein Leben und das passt so. Nur gehe ich davon aus, dass es Zeiten gibt, wo es einmal ein bisschen anstrengend ist und zumindest ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass ich schon sehr darauf aufpassen muss, dass ich jetzt nicht überdrehe im Geschäft und dann schon auch sehr bewusst für einen Ausgleich sorgen muss. Was tust du für dich?
Du, ich gehe boxen regelmäßig, das macht mir großen Spaß. Ich tanze Latein und Standard mit meinem Tanzpartner, auch bei Turnieren. Ich gehe gern klettern. Ich bin sehr, sehr gerne in der Natur einfach, im Wald vor allem. Das macht mir großen Spaß. Wandern, Yoga, ich mache sehr viel Yoga. Mit der Familie sein, mit Freunden sein, das ist einfach immer was Gutes. Also, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde im Sport und immer mehr so in Action-Sportarten finde ich große, große Genugtuung.
Jetzt hast ja du keinen 9-to-5-Job. Also das, ich konnte mir vorstellen, ohne dass ich es weiß, aber ich mutmaße, dass dein Kalender jetzt keiner normalen Arbeitswoche, die man im Büro hat, irgendwie folgt. Planst du diese Zeiten oder passiert es dann und du schaust, dass das einstopfst?
Nein, also diese Freizeiten, die werden nicht geplant, aber die passieren dann automatisch. Ne? Also ich habe einen sehr dichten Terminkalender, das stimmt, und es ist wirklich jeder Tag anders und jede Woche ist anders und es ist sehr viel, was man an einem Tag verarbeiten muss und wie präsent man sein muss. Aber dann weißt du halt, dass du in der Früh hast jetzt eine Zeit von, weiß nicht, 6 bis 7 oder 5 bis 6 und dann machst du halt eine Stunde Yoga noch, oder Samstagvormittag ist Sport. Also ich schaue schon, dass ich mir mit den Trainern, mit denen ich arbeite, da mache ich mir die Stunden aus und dann bist du automatisch in der Verpflichtung, dass du das auch einhältst. Das ist sehr, sehr gut, weil da muss man dann auch seinen eigenen Schweinehund einfach ein bisschen überwinden können.
Du bist ja, mein Eindruck, trotzdem sehr diszipliniert in all diesen Dingen. Und was mir da zwangsläufig einfällt, ist das Wort Selbstwirksamkeit und selbst Dinge voranzubringen. Wie wichtig ist es aus deiner Sicht, nämlich jetzt auch für die zuhören, genau diese Selbstwirksamkeit auch auszuleben? In einem der letzten Podcasts war irgendwie so, dass, wie war der Ausdruck, der Vollkasko-Angestellte war das Wort, das da kommen soll. Wir müssen irgendwie schauen, dass das mir gut geht. Jetzt alle, die unternehmerisch tätig sind, werden wahrscheinlich falsch sein mit so einer Einstellung. Aber wie geht es da mit Selbstwirksamkeit?
Ja, das ist das Wichtigste. Ne? Also du musst schon Energie ins Universum rausschicken, damit eine Energie zurückkommt. Ja? Und wenn ich mich nur zurücklehne und sage, hey, ich warte jetzt drauf, dass mich wer entdeckt oder dass ich einen super Job kriege, oder Leute, die ständig darüber jammern, dass irgendwas nicht funktioniert oder dass sie was nicht haben, die werden das anziehen, ja. Also man muss sich schon selber auf die Beine stellen und auch in eine Richtung zu laufen beginnen, in die man gerne gehen möchte. Und dann wird alles auf seinen Platz fallen. Also da bin ich zu 1000% dazu überzeugt, und der Satz ist es für mich, du musst Energie rausschicken, damit Energie zurückkommt.
Jetzt, ich will nicht so sehr ins Esoterische abgleiten, aber dieses Ding, das Universum tut was für uns, habe ich mir auch ein bisschen hinentwickelt über verschiedene Erfahrungen, Ausbildungen, selber auf der Bank gesessen und mich therapieren lassen und so weiter. Und ich kann recht viel anfangen damit, so mit diesem Energieausgleich, den es da gibt, ohne zu wissen, wie ich das jetzt benenne. Aber gibt es da so Konzepte, an die du glaubst? Ich meine, du hast jetzt vom Universum geredet, das hört man ja einschlägig auch.
Ja, ich meine, das ist jetzt so, jeder kann das interpretieren, wie er das möchte. Ja, also ob das ja spirituell ist oder esoterisch oder keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfach, es ist völlig natürlich, dass wenn du was machst, dann wird da was zurückkommen. Das ist einfach so. Es wird einfach nichts passieren, wenn du zu Hause sitzt im Wohnzimmer und Däumchen drehst. Das ist ja nicht. Und deswegen, manchmal ist es wichtig, wenn wir zuerst geredet haben, manche Jobs, wozu sagt man Nein und wozu sagt man Ja? Ich habe schon oft Jobs angenommen, wo ich mir gedacht habe, hey, das hättest du jetzt echt nicht machen sollen. Das bringt da nichts, das bringt da finanziell nichts, das bringt da von deinem Zeitmanagement her nichts. Und ich bin noch nie von einem Job nach Hause gefahren und habe mir gedacht, das hat jetzt nichts gebracht. Also es war dann immer ein Gespräch dabei, wo ich mir gedacht habe, okay, interessant oder hilfreich oder wirksam vielleicht, weil irgendwas Neues daraus entstanden ist. Also das ist wirklich so, davon bin ich überzeugt, dass man einfach ins Tun kommen muss. Ich bin ein gläubiger Mensch, sage ich jetzt einmal. Ich bin halt römisch-katholisch groß geworden, das war halt so daheim und dann Schule und so weiter. Und ich sage jetzt nicht, dass das was mit Glauben zu tun hat, und ich weiß auch nicht, ob es einen Gott gibt oder so, ich habe keine Ahnung. Und manche sagen dann, naja, es muss ja Energie geben, die das alles lenkt und so weiter. Da sage ich, ich weiß es auch nicht, aber ich hoffe es. Und ich glaube, diese Hoffnung, die treibt dann an und die versetzt dann auch Berge, ne? Weil was waren wir Menschen ohne Hoffnung? Und selbst wenn die Hoffnung ins Leere geht, wissen wir ja jetzt nicht, ne? Aber wir können uns einbilden, dass das irgendwas bringt und das ist schon gut.
Jetzt bist du unheimlich eloquent, streust natürlich auch was aus, streust Positivität aus. Man hat bei dir das Gefühl, du hast alles im Griff. Gibt es auch so Momente der Unsicherheit bei dir?
Absolut. Nein, es gibt tausend Momente der Unsicherheit und es gibt da tausend Momente der Verzweiflung und des Weinens und des Hinterfragens. Was hat das alles für einen Sinn und was mache ich da und kann ich das überhaupt und bin ich gut genug und so. Und das findet ständig statt, ne? Das, wenn ich ehrlich bin, das hat gestern Abend stattgefunden, ja.
Mhm.
Aber es ist dann wieder so, dass man sich denkt, ja, ich muss aber irgendwie weitermachen und es muss irgendwie gehen und es muss irgendwie funktionieren, ja. Und wenn ich nur einen Menschen glücklicher machen kann an dem Tag, dann ist es auch schon wieder gut. Also, das hat keiner, dass er sich nicht hinterfragt. Und gerade die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, die sind sich selbst die größten Zweifler, ja.
Mhm.
Aber wir haben halt auch diese Gabe, dass wir dann wieder lachen und weitergehen. Und wenn man lacht, dann, wenn man außen lacht, dann lacht man irgendwann auch innen, ja. Und das ist das Gute. Also ich bin grundsätzlich bin ich ein sehr, sehr, sehr positiver Mensch. Mhm. Und sehe eher das Positive als das Negative. Wobei ich nicht sagen kann, dass es nicht auch sehr schwarze Tage für mich gibt.
Du hast das jetzt ein paar Mal immer wieder so im Nebensätzen gesagt, jetzt gerade auch wieder, wenn ich jemanden glücklich machen kann, ist das der Antrieb hinter all dem, was du so tust?
Ja, am Ende vom Tag schon. Also am Ende tust du das dann nicht für die. Du tust das, du musst irgendwen finden, für den das einen Sinn ergibt. Ja, ob das die Familie ist oder der Partner oder die Eltern oder keine Ahnung. Das schon. Und das merke ich wirklich, also dass mir geben die Menschen geben mir die Kraft. Und das ist gut. Und wenn du, also wir haben so viele Situationen, wo Leute schreiben, dass sie sind zu Hause, sie sind von mir aus ans Bett gefesselt, sie können nicht mehr gehen, ja. Aber wenn sie den Fernseher auftragen und die Silvia, die reist irgendwo hin und sagt das und das, dann ist das für sie ein Erlebnis im Kopf, ja. Und allein das ist schon für mich der Antrieb, dass ich gern weitermache und gern den Menschen, die das nicht kennen, einfach ein Erlebnis nach Hause bringe. Oder auch, dass man so Generationen vor dem Fernseher vereinen kann. Ja, also wir haben sehr viel Seher, wo nicht nur die Oma die Sendung schaut, sondern mittlerweile auch das Enkelkind und die Mutter dazu. Ja, und auch viele Männer, die schauen, weil sie es spannend finden. Keine Ahnung, was ich heute in der Sendung anhabe. Es ist völlig wurscht. Aber das ist schon schön, dass man so ein bisschen die Generationen wieder abholt vor dem Fernseher und die verbindet. Das gefällt mir.
Dann vielleicht den Gegenpol dazu. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du so 2-3 Anfragen in der Woche kriegst, dass irgendwer dich anspricht, für auf was auch immer. Was sind denn da so richtig nervige Dinge, wo du sagst, bitte, das könnt ihr euch sparen, weil das ist einfach keine Ansprache, wie man miteinander umgeht im Geschäft.
Ja, du weißt, das kommt halt immer wieder vor. Also es ist eher weniger das Problem, wenn mich wer direkt anspricht und irgendwie was Blödes sagt, weil da hast du dann einen blöden Spruch zurück und dann sind die meistens sowieso schmerzhaft. Es ist eher so, wenn Leute online meinen, dass sie sich da ergießen müssen mit ihren Expertisen, ohne dass sie eine Ahnung haben zu irgendeinem Thema, weder zu einer Produktion, nur zu einem Fernsehformat, nur zu irgendwas auf der Welt, ja. Das ist eher das, wo du dir denkst, ich kann es nicht zurückkommentieren, weil das wäre einfach unter meiner Würde. Aber es ärgert mich schon und ich habe das einfach außer meine Hand gelegt. Also ich lese das nicht mehr und das wird von wem anderen betreut und in den seltensten Fällen, wenn wer besonders nett oder positiv schreibt, dann natürlich, ich rufe manchmal an bei den Menschen, wenn besonders nette Nachrichten kommen, dann kriegen die einen Anruf. Aber ja, also was sind so Sachen? Was ich zum Beispiel nicht mag, ist, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich werde quasi heimlich fotografiert. Du merkst das ja immer, wenn irgendwer so tut, als würde er sich gerade selber mit dem Handy irgendwie und du weißt aber, der Winkel stimmt gerade gar nicht. Das finde ich sehr unhöflich, weil ich bin keine Off-im-Zone und jeder, der um ein Foto fragt, mache ich 1000-mal gerne ein Foto. Mhm. Das finde ich einfach respektlos. Aber das ist halt ein Teil unserer Kultur mit den Smartphones, dass du halt überall sofort abdrucken kannst und das ist ein bisschen was, wo ich mir denke, okay, das hat auch was mit Erziehung zu tun, dass ich das nicht mache.
Ist das bei dir auf der Straße so, dass du nicht unbehelligt irgendwo wohin gehen kannst, weil halt du erkannt wirst und deswegen halt mit solchen Situationen immer wieder konfrontiert bist?
Ja, in Österreich ist das leider, also nicht leider, also in Österreich ist das einfach so, ja. Und egal wie sehr ich glaube, dass ich eigentlich jetzt gerade nicht auffalle oder dass ich jetzt gerade nicht kenntlich bin für die Öffentlichkeit, sie leider kennen die und reden über die und das stört mich ja nicht, weil das ist ein Teil meines Berufs und ich kann auch mit dem gut umgehen und leben und es ist mir überhaupt kein Problem. Aber ja, du, wenn du dann halt irgendwie was Exotischeres machen möchtest, dann fast ein bisschen ins Ausland, sagen wir so.
Zum Abschluss werden wir nur einmal ein bisschen kreativ und kriegen auch ein bisschen nur einmal die Kurve zu den Kochsendungen.
Ja.
Wenn du dein Business-Mindset an einer Küchenzutat beschreiben müsstest, welche war denn das und warum?
Chilisalz.
Okay.
Weil Salz ist ein Klassiker, ohne Salz geht gar nichts. Salz ist für jede Speise gut, ob deftig oder süß. Und Chili ist irgendwie so etwas Scharfes, Würziges, was nicht immer angenehm ist, aber in guten Dosen mega ist. Also deswegen würde ich es so beschreiben.
Dann sage ich vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, auch für die Einblicke. Du hast ja durchaus Einblicke gegeben und geboten. Schauen wir, ob wir nur mal 30 Jahre vergängen lassen, bis wir uns wiedersehen.
Daniel, das war so nett. Vielen, vielen Dank von ganzem Herzen.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.